Gleich geht es los. Vorab noch ein kleiner Hinweis. Am 10. September 2024 findet die GN Connect statt. Das Branchentreffen der Gastronomie. Sichert euch jetzt Tickets. Seid dabei und fragt mit uns What the Hype? Alle Infos unter gn-connect.com.
Gastronomie Masterminds, der virtuelle Stammtisch für Gastronomen.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Runde, zur siebten Runde der Gastronomie Mastermind. Ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen zum virtuellen Stammtisch. Mein Name ist Markus Wessel, ich bin digitaler Berater und Host des Küchenherde Podcasts. Und ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt, dass ihr mit dabei seid. Und heute geht es um das Thema Nachhaltigkeit als Wettbewerbsvorteil. Ja, wie können wir Umweltschutz, Imagegewinn, den wirtschaftlichen Erfolg durch Nachhaltigkeit? Wie bekomme ich dieses ganze große Thema, umfangreiche Thema unter einen Hut? Und was tun bereits andere, die das erfolgreich umsetzen? Und wo kann ich mir vielleicht das ein oder andere abschauen? Und dieses Thema ist so groß und schwierig zu greifen. Und deswegen haben wir das heute in zwei Themengebiete eingegrenzt. Zum ersten wäre das Thema Nachhaltigkeit und der wirtschaftliche Erfolg. Wie schaffe ich es, dass am Ende des Tages unter dem Strich mehr steht als vorher, wenn ich Nachhaltigkeit umsetze? Und das zweite Thema ist, wie schaffe ich es, wenn ich Maßnahmen umsetze, nachhaltige Maßnahmen umsetze, dass ich die auch nach außen trage, dass Menschen da draußen auf mich aufmerksam werden, Gäste, Mitarbeiter und sehen, alles klar, der kümmert sich um das Thema. Ich spreche die ganze Zeit von wir. Wir sind nicht nur ich, wir sind zu viert. Und damit ihr da draußen auch ganz genau wisst, wer heute mit dabei ist und wen ihr mit am Ohr habt, stellen wir uns einmal ganz kurz vor. Und ich würde sagen, an dieser Stelle, Ladies first, liebe Katrin, schön, dass du da bist. Wer bist du, was machst du und wo kommst du her?
Ja, hallo, ich bin die Kathi Tannheimer. Ich komme aus Tirol, aus dem Tannheimer Tal und führe hier im Tannheimer Tal einen fast 400 Jahren alten Gasthof, die Borscht in Schattwald. Bin seit 27 Jahren Gastronom und liebe das, was ich tue, mit allen Herausforderungen.
Dankeschön. Ich würde sagen, weitermachen wir mit Stefan. Stefan, wer bist du, was machst du und wo kommst du her?
Stefan Bode, bin 59 Jahre jung, bin seit 44 Jahren in der Branche, seit 25 Jahren als Geschäftsführer unterwegs, kam vor knapp 20 Jahren zur Nachhaltigkeit, seitdem ist das Ganze für mich ein Selbstverständnis geworden. Und ich bin Geschäftsführer, Inhaber, Mädchen für alles, aber am liebsten bezeichne ich mich als Hüter des wunderschönen Schwarzwaldpanoramas hier in Bad Herrenalb.
Dankeschön. Last but not least, lieber Daniel.
Mein Name ist Daniel Niemann, ich arbeite bei der Gastronomik GmbH und bin Mitinitiator des heutigen Podcastes. Bin bei Gastronovi in vielen Funktionen unterwegs. Ich glaube, in der heutigen Runde am ehesten treffend als Operations Manager zu bezeichnen, wenn man sich denn einen englischen Titel dazu denken möchte. Wenn es vielleicht noch als Ergänzung, ich bin heute natürlich auch so ein bisschen hier, weil ich hoffe, dass ich von unseren beiden Gästen, die ja, das darf man glaube ich sagen, auch gleichzeitig Kunden sind, mir eine ganze Menge Impulse erhoffe, weil, das hat Markus schon gesagt, das Thema Nachhaltigkeit, das ist A, schwer zu greifen, das ist B, komplex, C, es will jeder machen und D, keiner weiß so richtig, was muss ich eigentlich alles tun, und wir haben natürlich die Hoffnung, dass wir damit so ein Format bieten, wo viele andere Zuhörer und Zuhörerinnen ganz viel mitnehmen können.
Und das Großartige, finde ich, an dieser Runde ist, dass wir sind vier Personen und wir schauen auf unterschiedliche Art und Weise. Mit unterschiedlichen Brillen gucken wir auf dieses Thema und deswegen gehe ich stark davon aus oder bin ich ganz fest davon überzeugt, dass wir alle aus dieser Runde mit unseren unterschiedlichen Sichtweisen, mit einem Mehrwert, mit einem Benefit herausgehen werden und ihr da draußen natürlich auch, weil wenn sich so unterschiedliche Typen, unterschiedliche Perspektiven mischen und ihre Erfahrungen austauschen, dann kann da eigentlich immer nur was Gutes bei rauskommen. Und ich würde sagen, wir starten direkt einfach mal durch mit dem ersten Thema, und zwar der wirtschaftliche Erfolg. Wie können wir das Thema Nachhaltigkeit wirtschaftlich gestalten, sodass am Ende des Tages unter dem Strich was Besseres steht als vorher, bevor wir das umgesetzt haben? Und liebe Katrin, kannst du dazu was sagen? Hast du vielleicht auch Zahlen, bevor du Nachhaltigkeit bei dir umgesetzt hast im Betrieb und jetzt nachher? Gibt es da wirtschaftlich Unterschiede?
Ja, also ich kann das bestätigen, dass es einfach durch das, dass wir umgestellt haben und auch die Mitarbeiter sensibilisiert haben oder beziehungsweise die Mitarbeiter mit uns das umgesetzt haben, hat sich jeder so ein bisschen sensibilisiert auf das Thema. Und das ist enorm, was wir dadurch dann auch wirtschaftlich sparen konnten durch das Thema. Ich habe mir gedacht, der Aufwand ist größer oder erfolgreicher, als wie es dann schlussendlich war. Also von dem her bin ich ein bisschen vielleicht, was heißt enttäuscht, aber die Arbeit war mehr, alle Mitarbeiter einzubeziehen, die ganze Kommunikation zu machen, war viel Arbeit und hat natürlich dementsprechend auch viel Zeit gekostet. Aber im Endeffekt, in die nächsten Jahre wird sich das dann widerspiegeln. Ich bin noch nicht ganz so weit wie der Stefan, weil der hat ja gesagt, dass er das schon über 20 Jahre macht, die Nachhaltigkeit. Und wir natürlich jetzt erst seit 5 Jahren damit wirklich extrem angefangen haben.
Ich finde aber auch, das ist ja eine Reise, die man da beginnt. Und ganz wichtig finde ich auch, dass man immer schaut, nicht nur, was habe ich jetzt, wenn man das Thema Wareneinsatz nimmt, was habe ich vorher eingekauft, was kaufe ich jetzt ein, wenn ich jetzt irgendwo regional einkaufe, den Aufwand, wie du gerade gesagt hast, das muss man natürlich auch mit in den Topf schmeißen, aber dann muss man auch wirklich gucken, was kommt langfristig dabei raus, was habe ich langfristig dann unterm Strich. Und ich habe schon sehr, sehr viele Interviews geführt, wo dieses Thema halt gespielt wurde, wo wir darüber gesprochen haben, und wirklich so gut wie alle haben dann gesagt, langfristig zahlt sich das auch wirtschaftlich immer wieder aus. Stefan, du setzt das jetzt schon 20 Jahre um, du setzt das Thema Nachhaltigkeit 20 Jahre um. Kannst du was sagen, wie sich der wirtschaftliche Erfolg bei euch eingestellt hat oder verändert hat?
Also um es genau zu sagen, es sind exakt 19 Jahre und heute bin ich sicherlich mehr als Überzeugungstäter. Kann nicht mehr anders außer nachhaltig denken, aber ich kam tatsächlich zur Nachhaltigkeit, als ich als Geschäftsführer 2005, da war ich verantwortlich für ein 307-Zimmer-Hotel, welches ich 3 Jahre vorher übernommen hatte. Dieses Haus lag an einem 1C-Standort und ich war auf der Suche nach einem Alleinstellungsmerkmal und wir waren bis zu diesem Zeitpunkt waren wir wirtschaftlich nicht erfolgreich. Und dann kam ich mehr oder weniger wie die Jungfrau zum Kinde, zu Bio, hab dann dieses Haus binnen 3 Monaten in ein 100%iges Bio-Hotel in Sachen Speisen und Getränke umgewandelt. Wir waren mit diesem Haus 2006, 2007 das erste klimaneutrale Event-Hotel Europas überhaupt. Also waren unserer Zeit unfassbar weit voraus. Und ich kann bestätigen, dass wir ab diesem Zeitpunkt erstens genug Argumente hatten, um unsere Gäste vollumfänglich aus dem unterschiedlichen Segment zu diesem 1Z-Standort in Zeulenroda zu holen. Und wir waren wirklich wirtschaftlich erfolgreich, weil wir es geschafft haben, so eine Aufmerksamkeit am Markt zu generieren, dass die Gäste uns in den Scharen besucht haben, die wir es brauchten zu der Zeit, um wirtschaftlich zu werden. Und was mir gerade auch noch als Gedanke hochkommt, dieser Prozess damals weg vom konventionellen schneller, höher, weiter Hamsterrad, besser, effizienter und günstiger als meine Mitbewerber, als wir aus diesem Hamsterrad ausgetreten sind und uns Gedanken gemacht haben zu unseren eigenen Werten, was ist uns wichtig, was wollen wir tun, haben wir logischerweise auch als Kollektiv, wir waren damals 120 Mitarbeiter, das gesamte Mindset bei uns im Hotel umstellen können. Und ja, seitdem ticke ich so und seitdem ist das für mich ein Selbstverständnis und seitdem bin ich wirtschaftlich erfolgreich. Und ich würde behaupten, auch gerade hier im Standort Arterenalp, wir wären heute bei weitem nicht so weit, hätte ich nicht 11 Jahren, als ich hier runtergekommen bin, diesen Gedanken der Nachhaltigkeit direkt mit dem ersten Moment an vollumfänglich als Fundament hier installiert und zementiert. Deswegen sind wir heute erfolgreich.
Finde ich jetzt ganz spannend, weil das zwei unterschiedliche Herangehensweisen sind. Zum einen, bei dir ist jetzt der Punkt, du sagst, okay, das Thema nach außen, dann kamen ganz viele Gäste und dadurch haben wir uns wirtschaftlich besser dargestellt. Und auf der anderen Seite, bei Katrin waren die Maßnahmen jetzt erstmal, dass du darauf geschaut hast, Kosten zu reduzieren, Maßnahmen umgesetzt hast. Und das kann man ja aus diesen unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Und das finde ich halt ganz spannend, dass man auf der einen Seite Umsatz erhöhen, auf der anderen Seite Kosten reduzieren, Mitarbeiter noch mit an Bord holen. Das hat so viele Facetten und so viele Dinge, wo man einen Benefit draus ziehen kann. Ich würde aber mal gerne von dir hören, Daniel. Du hast ja so einen ganz anderen Blick. Du hast ganz viele Kunden, die auch das Thema Nachhaltigkeit bespielen bei Gastronovi. Wie siehst du das Thema?
Zum Thema Wirtschaftlichkeit kann ich sagen, dass das eines unserer Top-Themen gerade ist, also das Thema Kostendruck. Und ich habe jetzt auch in Vorbereitung auf diese Folge festgestellt, wenn man sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt und mit dem Thema Wirtschaftlichkeit, wenn man nicht selbstständig ist, dann ist man versucht zu sagen, naja, da will jetzt ein Gastronom nachhaltig werden. Was wird er tun? Er sagt seinem Lieferanten, gib mir mal nur noch die biozertifizierten Sachen. Dann unterhält man sich kurz, welche Bio-Labels da wohl in Frage kommen. Dann hat man vielleicht kurz Bedenken, dass es eine Preisdebatte gibt. Und so die haben wir an anderer Stelle mindestens in Deutschland mal um das Schnitzel irgendwann mal geführt. Was darf ein Schnitzel kosten? Und ich glaube, die Frage muss man auch wieder stellen, wenn man den Anspruch hat, da Bioland oder Demeter zu verarbeiten. Und die Frage, die sich für mich daraus ergibt, ist, wie tief steigen denn bei euch die Gäste in das Thema ein? Weil ich hätte auch so die Wahrnehmung, so der durchschnittliche Restaurantgänger, der sagt, ich bin eigentlich erstmal zufrieden, wenn da irgendwo steht, so Tierwohl 1 bis 3, das passt irgendwie für mich, da hat sich jemand damit auseinandergesetzt. Aber alles, was noch dazugehört und was gerade auch aus Sicht des Betreibers noch dazugehört, dass nachhaltige Materialien verarbeitet werden, kein Plastik, hatte ich jetzt bei Katrin gesehen, so diese ganzen Geschichten, sehen die Gäste das? Also steigen sie da so tief ein, dass sie es auch zu honorieren wissen und dann auch wissen, wo vielleicht auch die Preisgestaltung herkommt?
Bei uns ist jetzt nicht so, dass wir auf dieses Bio-Label gehen, sondern wir sind im Tannheimer Tal, wir haben nur intakte Landwirtschaft auch und viele Bauern natürlich, wo wir das Fleisch dann auch abnehmen. Also das ist schon mal ein Aspekt und von dem her sind die Bauern aber nicht so, dass sie sagen können, ja in einer Woche oder in zwei Wochen bekommst du ein Schwein zum Beispiel, sondern das ist meistens, Kathi, ihr hättet jetzt ein Schwein zur Verfügung, kannst du das verarbeiten? Und dementsprechend haben wir die Karte flexibel gestaltet. Wir haben keine Standardkarte im klassischen Sinne, dass es jeden Tag das Gleiche gibt, sondern wir haben gesagt, zum Bereich Nachhaltigkeit, wenn die Bauern was bringen, dass wir das dann auch direkt können verarbeiten. Das war für die Gästeschicht am Anfang ganz, ganz, ganz schwierig, dass sie nicht jeden Urlaub zu der Zeit, wo sie kommen, genau das essen, was sie schon 20 Jahre lang gegessen haben. Das war ganz, ganz, ganz schwierig für uns, weil wir das Feedback bekommen haben, ja, aber jetzt haben wir seit 20 Jahren hier an diesem Tisch unseren Zwiebelroschbraten gegessen und jetzt gibt's den heute nicht. Und das war eine Tragödie. Also da muss man wirklich einen langen Atem haben, dass wir sagen, nee, wir bleiben dran, wir möchten das flexibel gestalten, wir möchten, dass die Bauern und die Jäger jemanden haben, wo das Produkt dann auch abnimmt und auch weiterverarbeiten kann. Das war von der Gästeschicht am Anfang, von den Stammgästen her, sehr, sehr, sehr schwierig und nicht immer das positive Feedback. Mittlerweile schätzen die neuen Gäste, wo kommen oder so, wo wissen das Konzept, wie das aufgebaut ist, schätzen das sehr und lassen sich dann auch überraschen, oh, was ist heute drauf?
Du hast ja gerade auch gesagt, Stefan, dass viele, viele Menschen, als sie das wahrgenommen haben, zu euch gekommen sind. Haben die dann auch, um diese Frage von dir, Daniel, gerade noch ein bisschen zu ergänzen, auch Preissteigerungen in Kauf genommen? Beziehungsweise hast du die Preise dann irgendwo angepasst nach den Maßnahmen? Oder wie hat sich das bei dir entwickelt? Wie hast du das umgesetzt?
Also nochmal ganz kurz zurück zu den Anfängen. Zeudemuda, da war es ja die Suche nach einem Alleinstellungsmerkmal. Dann diese tsunamimäßige Umstellung. Und klar, ich habe eben schon gesagt, wir haben unsere Werte selbst für uns hinterfragt. Klar ging damit auch einher, dass wir Teile unserer bis dahin sehr geschätzten Zielgruppen und Gäste verloren haben, nämlich die immer nur günstig und schnell und jetzt sofort. Das war mir aber bewusst, das habe ich bewusst in Kauf genommen, dass wir viele Gäste verloren haben, die diesen schneller, höher, weiter Weg für sich beibehalten wollten, was wir aber nicht mehr wollten. Was dann geschehen ist, wir haben die Tür aufgemacht für komplett neue Ziele. Wir waren damals das erste Haus im Jahr 2005, 2006, was überhaupt Tagung angeboten hat, Größenordnung bis 250 Personen, die eine 100%ige Bio-Küche angeboten haben. Das gab es nicht, das war ein absolutes Novum. Das heißt, wir haben ganz klar für uns einen Schnitt gemacht. Zielgruppe A hatten wir in der Vergangenheit, die haben uns Preise vorgegeben, wollten wir nicht mehr, hatten wir keinen Bock drauf. Wir wollten unsere eigenen Werte definieren, unsere eigene Qualität, haben damit einhergehend logischerweise ganz andere Preise aufgerufen, weil wir auch Wir haben jetzt zwei, dreimal aus der Küche gesprochen, weil wir logischerweise auch. Bio ist ja der Respekt vor dem Leben und seinem natürlichen Lebensraum. Das ist die bestmögliche Qualität. Klar kostet das mehr am Einkauf, aber dann geht der Prozess ja weiter. Kommst du wieder als Koch in die Situation, dass du wieder lernst, das Ganze vom Rind, das Ganze von dir zu verarbeiten, lernst wieder eigene Fonds anzusetzen. Und was damals ein Riesenhype für uns gewesen ist, war das Stichwort Marketing. Wir haben uns ja damals in Zeulenroda durch diese Umstellung durch die gesamte Medienlandschaft katapultieren lassen. Also eindeutig ja, mehr Gäste und die Gäste, die kamen, waren auch bereit, ganz anderen Preis dafür zu bezahlen, weil sie um die Qualität wussten. Heute, Schwarzwaldpanorama ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, können wir mit dem, was damals war, nicht wirklich vergleichen. Nachhaltigkeit ist für mich eine ganzheitliche Qualität. Und da kann ich nicht hergehen und kann mich mit dem Bereich Nachhaltigkeit im Bereich Energie, Food, Getränke oder was weiß ich was auseinandersetzen. Klar kann man mit jedem Bereich sofort anfangen. Es gibt überhaupt keinen Grund, sich nicht mit dem Thema auseinanderzusetzen. Im Gegenteil, es gibt eine hohe Priorität, das zu machen, weil bald müssen wir ja auch, so wie die größeren Unternehmen ab 250 Mitarbeitern aufwärts, heute ja schon, Stichwort EU Green Deal, entsprechendes Berichtswesen führen. Das kommt auf uns auch noch zu. Für mich ist Nachhaltigkeit ein ganz anderes Bewusstsein. Das ist das Bewusstsein, dass alles miteinander verbunden ist, dass es nichts gibt, was voneinander getrennt ist. Und das will erstmal verstanden werden. Und dieser Gedanke, ich finde ihn immer relativ plakativ, wie man ihn darstellen kann. Wir sind ja nun alles Gastgeber. Und als Gastgeber haben wir ja auch an unsere Gäste, die zu uns kommen, die Ansprüche, dass die uns vollumfänglich bezahlen. Und wir haben die Ansprüche, dass die nach Möglichkeit bitte achtsam und respektvoll sich in ihrem Gastgeber, sprich Hotel Schwarzwaldpanorama, verhalten und aufführen. Ich drehe das immer gern ein bisschen um, dahingehend, dass ich sage, hey, hallo, wir sind doch auch alles Gäste. Und zwar leben wir doch alle gemeinsam in einem Hotel namens Erde. Und warum ist es denn so, dass wir von unseren Gästen erwarten, möglichst nachhaltig und pfleglich in unserem Hotel sich aufzuführen? Aber wir Spezies Mensch, alle mit einem kollektiven Brett aufgestattet vorm Kopf, wir wissen nicht, was nachhaltig ist. Es fällt uns schwer, große Zusammenhänge zu verstehen, zu erfassen. Wir benehmen uns auf Mutter Erde in unserem Hotel wie die Vandalen. Was wäre denn, wenn wir morgen keine nachhaltige, attraktive Mutter Erde mehr hätten und wir hätten überhaupt keine Ressourcen mehr, um wirtschaften zu können? Und es ist immer wichtig, das große Ganze zu sehen. Eins noch zum Thema Zielgruppen und Gäste. Das Thema Nachhaltigkeit, so wie wir es verstehen, ist das Fundament. Würden wir unser Handwerkszeug, Freundlichkeit, Serviceansprache, Guest Journey, Technik etc. pp. Nicht auf dem höchsten Niveau anbieten, wären wir logischerweise auch nicht erfolgreich. Nur wenn du deine Hausaufgaben heutzutage erfolgreich machst, ist es nur lange keine Garantie dafür, dass du erfolgreich bist. Wenn du aber dieses nachhaltige Fundament hast und dann deine Hausaufgaben in jeder Beziehung auch noch gut machst, dann kriegst du das doppelt und dreifach honoriert. Bei uns ist es so, wir haben drei Zielgruppen. Unsere Kernzielgruppe ist der Bereich MICE. Alles, was Meeting, Incentive, Kongress, Event, also der gesamte Veranstaltungsmarkt. Da kriegen die Gäste bei uns schon seit 2013 ein Zertifikat nach ihrer Veranstaltung in die Hand gedrückt, dass wir die nicht vermeidbaren Emissionen für ihre Veranstaltung am Ende des Tages kompensieren und ausgleichen. Das war vor 13 Jahren so. Da haben die Gäste das noch gar nicht wirklich wahrgenommen, was die da überhaupt von uns bekommen, was die da kriegen. Heute, seitdem es sowas wie den Green Deal gibt und die großen Unternehmen müssen jetzt schon in ihrem Berichtswesen das Thema Nachhaltigkeit vollumfänglich mit aufgreifen, ist das für die nicht mehr nur ein Zünglein an der Waage, dass die in ein hundertprozentiges nachhaltiges Hotel kommen und am Ende ihrer Veranstaltung ein Zertifikat ausgehändigt bekommen, dass die bei uns im Haus klimaneutral getagt haben, sondern das ist sogar schon bei dem einen oder anderen der Grund, warum die zu uns kommen und nicht zum Mitbewerber C. Dann haben wir eine zweite Zielgruppe, das ist der ganz normale Leisure-Bereich, also der Urlauber, der in großen Teilen kommt, Nordschwarzwald. Aber immer mehr, ich würde mal sagen, ein Anteil von 20% unserer Leisure-Gäste kommt wegen unserer Ausrichtung. Und dann haben wir noch ein drittes Standbein, das ist der sogenannte Selfness-Gast. Ich habe ja auch eine eigene Resilienztrainerin. Wir bieten Yoga-Kurse an, wir bieten Fastenkurse an bei uns im Haus. Das Thema ist, und das ist mir wichtig, Nachhaltigkeit ist kein Teilbereich. Wenn es nach mir ginge, würde ich den Begriff Nachhaltigkeit abschaffen. Ich würde nur noch davon sprechen, von einer ganzheitlichen, besonderen Qualität. Und Nachhaltigkeit, dieser kleine Teil, muss einfach eine Dimension werden, die unser Alltag bestimmt. Nachhaltigkeit muss so normal werden wie Zähneputzen, Atmen oder was weiß ich was. Und wir machen immer alle so ein Bohai, weil wir irgendwie nachhaltig denken sollen und müssen. Weil ich erinnere gern wieder an Planet Erde. Wenn der weg ist, da ist Schluss mit lustig.
Ich würde mal gerne, Stefan, zwei Elemente aus deiner Antwort mit aufnehmen und an Katrin weiterleiten. Und das war, sind die Gäste bereit, den Aufpreis zu bezahlen, wenn ich jetzt anders einkaufe oder wenn die Prozesse sich verändern? Wie war das bei dir? Hast du auch Aufpreise aufschlagen müssen und wie sind die Gäste mit umgegangen?
Ja, also durch das, dass wir die flexible Karte eingeführt haben, was jetzt im à la carte Bereich war, ist natürlich der Preis gestiegen, ganz klar, die Regionalität von dem her. Und es waren halt immer unterschiedliche Preise. Es hat nicht jeden Tag war der gleiche Preis. Das war schwierig für die Stammgäste, aber alle, wo neu gekommen sind, wo das Konzept verstehen, und da gibt es jetzt immer mehr, vielen Dank Stefan für deine Vorarbeit, was du geleistet hast, wo einfach dadurch offener sind und das verstehen und das akzeptieren und tolerieren, und auch haben wir neue Gästeschichten durch das auch gewinnen können, wo extra zu uns auch essen kommen, wegen unserem System.
Ich würde bei dem, was ihr beide gerade gesagt habt, und insbesondere sind mir zwei Dinge bei Stefan im Gedächtnis geblieben, die ich gerne nochmal rausstellen würde. Immer bei vielen Gastronomen die Befürchtung, und meine Hoffnung ist, dass auch heute jemand zuhört und sagt, ja, Nachhaltigkeit, weiß ich, macht irgendwie Sinn, aber was bedeutet das eigentlich für mich und meine Gäste? Und immer wieder, egal ob es um das Thema bargeldloses Restaurant geht oder jetzt aber auch, was du sagst, um das Thema Nachhaltigkeit, fällt von allen, die es gemacht haben, sehr häufig der Satz, es bleiben Gäste weg, aber ich kriege dafür die richtigen, die ich eigentlich haben will. Und das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die man sich, wenn man hier zuhört, gut auf die Fahne schreiben kann, weil ich glaube, gerade für solche Themen wie Nachhaltigkeit, dafür gibt es einen Markt. Da muss, glaube ich, haben wir nicht die Situation, dass es da nur einen sehr kleinen Personenkreis gibt von 20, 30 Leuten, sage ich mal, in der Region Schwarzwald, die das überhaupt nur machen würden, sondern der Markt ist da. Es ist nur die Frage, wen adressiert man und wer bringt dann eben auch für dieses Thema, was einem selbst am Herzen liegt, auch die Bereitschaft mit, dann auch vielleicht höhere Preise mitzugehen. Und der zweite Punkt, dass du sagtest, man hat natürlich auch in der Küche vielleicht ein bisschen mehr Aufwand. Wenn ich mir heutzutage vorstelle, ich würde mir einen Ausbildungsberuf suchen, dann würde ich wahrscheinlich, jetzt abgesehen davon, dass ich auch kein sonderlich guter Koch bin, ich würde nicht aufs Thema Kochen kommen. Insbesondere dann nicht, wenn du mir sagst, meine Lebensrealität ist es, im Konvektomaten entsprechend Sachen zu erhitzen. Wenn du mir jetzt aber sagst, du hast dadurch, dass du nachhaltig bist, auch einen deutlich höheren Verarbeitungsaufwand in der Küche. Und das heißt aber auch mal, du darfst mal einen Fisch filetieren, und zwar von vorne bis hinten. Du darfst mal ein komplettes Tier verarbeiten. Du darfst mal einen Fond selber ansetzen und selber ein paar Knochen auskochen, dann hättest du mich wieder. Das heißt, du steigerst an der Stelle neben vielen anderen positiven Aspekten ja auch vielleicht die Attraktivität für den Beruf Koch. Davon haben wir deutlich zu wenig.
Das möchte ich einmal kurz aufgreifen und noch einen Hauch ergänzen, weil das ist ganz wichtig, was du gesagt hast. Wir als Gastgeber, Gastgeberinnen, wir haben so einen Einfluss. Guck mal, wir haben, wenn wir das deutschlandweit oder dachweit sehen, wir haben zu jedem Menschen, der da lebt und wohnt und arbeitet und hin und her fährt und was auch immer macht, wir haben zu jedem Kontakt. Jeder kommt uns irgendwann mal besuchen. Und wenn wir es vorleben, deswegen sage ich auch, Köche sind die zukünftigen Weltretter, Köche und Köchinnen, weil die haben nämlich das Thema Klimarettung haben wir auf der Gabel. Wenn wir das richtig umsetzen und vorleben und unseren Gästen zeigen, wie es halt funktionieren kann, egal ob ich jetzt an Energie denke oder an Gerichte denke, vielleicht vegane Speisen, egal. Wenn ich das vorlebe, dann kann ich nämlich das Konsumverhalten meiner Gäste beeinflussen, sodass die vielleicht in Rewe und so weiter gehen und anders einkaufen und da mal ein bisschen besser hinschauen und ein ganz anderes Bewusstsein für haben. Deswegen glaube ich, haben wir da einen richtig großen Einfluss und können richtig was bewirken.
Da würde ich gerne anknüpfen.
Hau raus.
Nicht nur Köche, sondern insbesondere Hospitality. Bei uns gehen in einem normalen Jahr 40.000 Gäste durch. Und wir haben die Chance, all diese 40.000 Gäste zum Thema Nachhaltigkeit zu inspirieren. Wir haben die Chance, und das schon seit 20 Jahren, unsere Mitarbeiter, die in unseren Betrieben sind, die werden mit dem Thema Nachhaltigkeit infiziert, die tragen das in ihre Familien und so weiter und so weiter und so weiter. Stichwort Mitarbeiter als solches, klar freut sich der Koch, wenn er auch mal wieder ein Stück weit mehr in der Küche machen kann, als über das Konventionelle hinauszugehen. Aber das gilt auch für das gesamte Unternehmen. Das Thema Nachhaltigkeit bei uns im Haus ist oftmals der Grund, warum Mitarbeiter hier bei uns nach Bad Herrenalb kommen. Die verlassen große Städte, Destinationen wie Berlin oder Düsseldorf und kommen nach Bad Herrenalb. Warum machen die das? Nicht, weil hier Bode sitzt, sondern weil wir ein absolut zukunftsfähiges, außergewöhnliches Hotelkonzept haben. Aber ich möchte gerne noch eine Geschichte loswerden, die das Ganze noch ein bisschen verdeutlicht, auch in seiner Dimensionen, was man machen kann, wenn man denn will. Ich habe mich entschlossen, eine gesamte Etage zu renovieren, habe dazu ein neues Konzept entwickelt. Das Ganze nennt sich Circular Living. Circular Living ist inspiriert von Professor Dr. Braungart, der seinerzeit das Thema Cradle to Cradle, also von der Wiege zu Wiege, erfunden hat. Und in der Welt von dem Professor Dr. Braungart gibt es keinen Müll. Das heißt, wir sprechen von biologischen oder von technischen Wertstoffen. Jedes einzelne Material, ob Wandfarbe, ob Matratze, ob Fußboden, ob Gardine, sonst was, Lampenschirm, sollte kreislauffähig sein. Circular Living, das haben wir hingekriegt. Wir haben nicht nur wunderschöne Designzimmer entstehen lassen, sondern wir sind auch das erste Unternehmen überhaupt, was soweit gedacht hat, kreislauffähig zu sein. Und Deutscher Nachhaltigkeitspreis Finalist, Deutscher Tourismuspreis 3. Platz, und wir haben erst vor 6 Wochen den Sustainable Hospitality Award gewonnen. Stichwort Wirtschaftlichkeit, wir verkaufen diese Zimmer 50 Euro netto teurer als unsere Standardzimmer, ohne großen Aufwand. Das heißt, ich habe dabei eine Amortisationsdauer von 4,5 bis 5 Jahren für die 24 Zimmer. Und ich gehe davon aus, ihr sitzt alle und ich hoffe, ihr sitzt bequem. Jetzt möchte ich euch gerne nochmal ein paar Zahlen zuwerfen. Eins, war das ein Riesenakt, dieses Bewusstsein im Außen zu generieren und die Leute mit auf den Weg zu nehmen, dass die überhaupt verstehen, wovon ich spreche, kreislauffähige Zimmer. Aber nachdem das gelungen ist, kann ich heute sagen, es hätte nicht weniger gekostet, wäre ich nicht so drauf, wie ich drauf bin. Hätte ich einfach nur qualitativ hochwertige Zimmer mir bauen lassen, hätte ich meiner Meinung nach nicht 1 Euro weniger bezahlt, als wie ich bezahlt habe. Das ist die erste Erkenntnis. Die zweite Erkenntnis ist, das Ganze ist ja ein Prozess. Ich habe ja im Vorfeld, als ich mir den Gedanken für mich formuliert habe, die Zimmer umbauen zu wollen, ich habe ja selber noch nicht erfasst zu der Zeit, was mich da alles auf dieser Reise an neuen Erkenntnissen überfluten wird. Und was ich so eindrucksvoll finde, wir haben am Beispiel Schwarzwaldpanorama pro Zimmer 550 bis 800 Kilo Masse benötigt. Masse, Möbel, Fußboden, Matratze, also sämtliche Materialien zusammengefasst, inklusive Wandfarbe, dass die Zimmer eben entsprechend wieder neu ausgestattet werden konnten. 550 bis 800 Kilo. 24 Zimmer mal 550 beziehungsweise 800 Kilo. Im Jahr 2019 wurden in Deutschland 27.000 Hotelzimmer gebaut. Zu diesen 27.000 Hotelzimmern addieren Sie nochmal 27.000, die die Schwarzwaldpanorama nicht neu, sondern nur renoviert haben. Bin ich schon bei einer Größenordnung von 54.000 Zimmern. Und jetzt 54.000 multipliziert mal 550 bis 800 Kilo, da kommt am Ende des Tages eine Zahl raus von knapp 44.000 Tonnen. Stellt euch bitte mal 44.000 Tonnen als Müllberg vor, der thermisch verbrannt oder auf einer Mülldeponie landet oder eben diese gigantische Summe, die zu 100% wieder zu dem Material wird, was es mal war. Klammer auf. Diejenigen, die heute diese Rücknahmevereinbarung mit mir getroffen haben, die sind nicht blöd, die sind schlau. Wisst ihr, was die machen? Die sichern sich heute schon ihre Ressourcen, ihre Materialien die vielleicht in 15, 20 Jahren gar nicht mehr so in der Form am Markt sind. Nachhaltigkeit ist alternativlos, und zwar in jeder Beziehung.
Ich würde gleich erstmal nochmal gerne hören, damit wir das nicht vergessen, wie hast du es nach außen getragen? Aber bevor wir dazu kommen, ein Fazit hinter den ersten Themenbereich setzen. Und wenn ich das jetzt nochmal einmal so zusammenfasse, können wir einen Haken dahinter machen und sagen, ja, wir werden wirtschaftlicher, wenn wir Nachhaltigkeit umsetzen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir alles in einen Topf packen, dass wir da nichts vergessen. Nicht nur den Einkauf, den Aufwand, den Aufpreis für die Gäste, sondern halt, dass wir nichts vergessen. Auch diesen ganzen Umsetzungsaufwand, der dahinter steckt. Aber langfristig werden wir definitiv wirtschaftlicher. Wenn wir zum zweiten Themenbereich kommen, geht es jetzt darum, wie tragen wir das alles nach außen, was wir für Maßnahmen umsetzen, ob es jetzt im Bereich Food Waste ist, Energie, andere Speisekarte, wie kaufen wir ein, wie tragen wir das am besten nach außen, dass unsere Gäste und im besten Falle auch, Stefan, du hattest es vorhin angesprochen, im besten Falle auch Mitarbeiter auf mich aufmerksam werden, überregional und sagen, ich möchte gerne in den Schwarzwald und möchte dort arbeiten. Frage an dich, Katrin, wie trägst du das Thema und deine Maßnahmen nach außen?
Also einerseits haben wir eine ganz große Aufklärung bei den Mitarbeitern. Einfach, wir sind so ein bisschen die Häuserretter. Wir haben mittlerweile 3 Gasthöfe im Tannheimer Tal, die relativ alt sind, die immer sanft restauriert werden. Und das trägt sich natürlich nach außen. Wir sind sehr bekannt eben im Tannheimer Tal, dass wir nicht neu bauen oder abreißen, sondern eben das Alte erhalten und eben die Regionalität bewahren. Das heißt nicht nur vom Food her, auch von den Getränken her. Bier vor allem, was ein großes Thema war bei uns. Und da sind wir sehr bekannt worden, weil wir einfach die Vorreiter waren im Tannheimer Tal und dadurch die Mitarbeiter das sehen, hey, wie machen die das? Wie schaffen die, jeden Tag eine neue Karte zu zaubern? Wie flexibel muss man sein dazu? Und wie funktioniert das alles? Und die sind so neugierig, dass sie zu uns kommen, schon von dem Wunsch raus, einfach zum Schauen, wie funktioniert das? Wie setzen die das um, dass sie keine Standards unter Anführungszeichen haben? Und von dem her haben wir, Gott sei Dank, ich klopfe auf Holz, keinen Mitarbeiter- oder Fachkräftemangel im klassischen Sinn, wie man es sonst immer hört. Also da ist einfach eine Eigendynamik durch das, dass wir das leben und das machen, wird es automatisch von Mundpropaganda weitergegeben und das ist ein ganz großes Glück für uns, was Mitarbeiterseite anbelangt. Gästeseite auch, ist auch die Mundpropaganda ganz stark einfach, wo kann man essen gehen, wo kann man qualitativ hochwertig essen gehen, wo ist was Spezielles geboten, wo bekomme ich ein Erlebnis? Das suchen sehr viele Gäste aktiv und werden dann auf uns aufmerksam. Also wir haben nicht das klassische Marketing, wo wir rausgehen und Werbung machen, sondern wir sind für uns, okay, was können wir heute machen, was passiert heute, da hört man uns und da wird man aufmerksam von dem Inside Out eigentlich. Also das, was wir drinnen machen und so weiter, da sind sie so fasziniert davon, die Gäste wie auch die Mitarbeiter, dass das extrem viel Mundpropaganda geworden ist und da sind wir sehr glücklich darüber.
Aber jetzt in Richtung von Katrin gefragt und jetzt vielleicht auch für jemanden gefragt, der jetzt hier zuhört und weiß, er möchte sich mit dem Thema beschäftigen, aber vielleicht nicht mit dem Kilopreis Renovierungsmüll anfängt. Wie macht ihr das bei euch? Also ist das Thema Nachhaltigkeit, ist das beständiger Begleiter oder gibt's bei euch Meetings, wo jeder mal sagen kann, mir ist aufgefallen, keine Ahnung, wir haben hier Plastikstrohhalme und das ist doch eigentlich nicht so cool. Oder wir haben irgendwo vielleicht, weiß ich auch nicht, wir könnten, ne, wie bei euch auf der Homepage steht, ihr nutzt viele Weggläser. Sind das Themen, die auch von außen eingebracht werden oder ist das was bei jeder deiner Entscheidung von vornherein mitspielt?
Also es ist nicht die Entscheidung von mir persönlich. Es ist immer eine Teamentscheidung oder wer den Lead übernehmen möchte. Jemand in unserem Team zum Beispiel hat diese Plastikthematik angebracht. Sie hat gesagt, dieses Plastik, das regt mich auf. Und dann habe ich gesagt, okay, was können wir machen, in welcher Form? Und sie hat dann Sachen entwickelt und dann umgesetzt mit dem Team, dass wir so fast plastikfrei einfach sind, was jetzt im Frühstück anbelangt oder so, ist kein Plastik mehr vorhanden. Wir haben Weggläser, wo wir abfüllen, wir produzieren selber und so weiter. Und das ist aber vom Team raus entstanden. Das ist nicht meine Idee und auch nicht meine Umsetzung gewesen, sondern vom Team, wo das Thema einfach gelebt hat und das Ganze dann weitergebracht hat. Und jetzt jeder lebt und das völlig normal. Wir überlegen gar nicht mehr, wenn wir dann von den Gästen ein Feedback kriegen, wow, das ist super, wie ihr das gelöst habt. Wir machen das jetzt schon 4 Jahre lang. Für uns ist das so eine Selbstverständlichkeit, dass wir das vergessen, dass andere noch gar nicht so weit sind. Und das ist, wie gesagt, nicht, dass die Kathi jetzt dasteht und die Idee hat und sagt, jeder muss nachhaltig, oder, sondern das ist vom Team heraus, wie sich das entwickelt. Und jemand übernimmt dann den Lead genau für das Thema jetzt plastikfrei oder für... wie können wir sanft restaurieren, welche Highlights können wir bieten. Ja, das kommt vom Team und natürlich, da gibt es jeden Freitag ein Meeting, wo die Ideen dann eingebracht werden und wer den Lead übernehmen möchte und umsetzen.
Würde aber auch heißen, jetzt, wenn man vielleicht an der Stelle so 2 Dinge, die wir besprochen haben, zusammenfassen möchte, wenn jemand heute zuhört und sagt, Mensch, Nachhaltigkeit, wie kann ich da rangehen? Die erste Befürchtung, die häufig ist, dass die Gäste wegbleiben. Das habe ich jetzt hier rausgehört und an anderer Stelle auch. Das ist absolut kein Thema, sondern es verschiebt sich maximal hin zu Gästen, die man eigentlich gerne haben möchte. Und wenn man nicht weiß, wo man anfangen möchte, wenn man es nicht greifen kann, kann es auch nicht schaden, mal die eigenen Mitarbeiter zu fragen, weil das, ja, also vielleicht für jeden, der das nicht so präsent hat, die wissen ja sehr genau, wo sie wie viel in den Schweineeimer kippen, wo sie wie auf den Müll austauschen und so weiter. Also die sehen ja, wo solche ganz grundlegenden Probleme bestehen, die man dann wahrscheinlich auch oder sehr häufig sehr schnell lösen kann.
Ich habe noch eine Nachfrage zu dem, was du gerade gesagt hast, Katrin. Und zwar hast du gesagt, bei den Mitarbeitern, aber auch bei den Gästen, das hat sich einfach rumgesprochen, Mund-zu-Mund-Propaganda. Und dann ist es ja so, also ich weiß es aus meiner Brille, bei mir persönlich, wenn ich irgendwas höre, dann schaue ich ja erstmal, bevor ich dann dahin gehe, schaue ich ja erstmal im Netz, gucke ich auf der Webseite, Social-Media-Kanäle und so weiter. Kommunizierst du das aktiv auf deiner Webseite, auf den Social-Media-Kanälen oder sieht man das einfach, wie machst du das dann digital?
Genau, also auf der Website steht auf jeden Fall unter der Küche, dass wir jeden Tag die Karte wechseln und saisonal und regional kochen. Ja, und haben natürlich Lust wirklich auf Gastronomie. Und das ist ganz klar auf der Website zu sehen und das schreiben wir auch hin. Natürlich gibt es die, wo sich dann informieren und dann sagen, ja, aber ich finde keine Speisekarte. Und ja, dann muss ich halt sagen, ja, wir wissen halt um 4 Uhr erst, was es halt um 5:30 zum Essen gibt oder so. Also das ist so ein bisschen das Thema, okay, wie kannst du das dann wirklich kommunizieren, wenn es keine Speisekarte gibt? Oder erst um 4 Uhr ist die dann online? Also da ist es schon speziell natürlich für die Gäste oder wie soll ich sagen, ja, sie sind sehr, sehr, sehr neugierig und die, wo sich drauf einlassen und sagen, okay, ich komme, ich reserviere einen Tisch und ich bin gespannt, was es heute zu essen gibt. Die sind auf jeden Fall abgeholt bei uns. Für alle, wo halt wissen müssen, was gibt es zu essen, die müssen halt warten und dann spontan entscheiden.
Habt ihr, auch wenn ihr sagt, ihr kocht, ihr wisst ja im Prinzip, jetzt mal runtergebrochen, morgens eventuell noch nicht, was es mittags zu essen gibt, aber habt ihr bestimmte Leitplanken, die es, also so Dinge, die es auf jeden Fall gibt, also ein Fischgericht, ein Fleischgericht, ein Salat, eine, wie auch immer, also habt ihr das definiert?
Genau, also es gibt minimum 8 Hauptgerichte, davon sind immer 3 vegetarisch, 3 Fleisch, Fisch und je nachdem, was sonst noch vegan oder wie auch immer. Was da auch der Vorteil ist von dem, was mir jetzt gerade eingefallen ist, das ist, wenn Gäste Wünsche haben oder jemand ist vegan oder sonst, wir sind da so extrem flexibel darauf zum Reagieren, weil wir einfach jeden Tag frisch kochen und natürlich auch wissen, was gekocht ist und was natürlich da auch mit drin ist. Und das lieben die Gäste auch extrem, dass einfach auf Allergien Rücksicht genommen wird, auf Wünsche, wie jemand was möchte oder so. Oder ein Gast, wo sagt heute, ah, ich hätte gern das oder das oder das, dann teilen wir das natürlich im Küchenteam mit und die können dann auch darauf eingehen, dass das jetzt zum Beispiel dann auch am Abend auf der Karte ist. Das ist sicher ein großer Vorteil und das schätzen die Leute auch. Und die, wo länger da sind, die, wo eine Woche da sind, die freuen sich dann, wenn es dann wieder was Neues auf der Karte gibt. Aber es gibt kein Gericht, wo die ganze Zeit oben ist. Und so Mittwoch, Donnerstag haben wir immer speziell auch Tiroler Kost, wo wirklich nur Tiroler Gerichte dann auf der Karte sind.
Wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht und jetzt mal so rein aus, ich sag mal, Anwendersicht gesprochen, dann ist ein probates Mittel häufig, dass man sagt, man kauft sich bei Obi zwei große Hochbeete und da packt man dann Rosmarin rein und noch irgendwie Oregano und was es dann noch so gibt und dann schneidet man so öffentlichkeitswirksam so die Kräutergarnitur, um sie dann auf den Gerichten zu platzieren. Jetzt natürlich ein bisschen Polemik mit dabei, aber habt ihr, das ist das, was ich wissen möchte, habt ihr Erfahrung damit, also macht ihr das auch und macht ihr es in einem großen Stil, weil ich natürlich auch weiß, es gibt, also jeder möchte gerne das selber anbauen, was am Restaurant, was er da rausgibt, aber das ist natürlich in der Praxis nur sehr, sehr schwer zu leisten. Aber ist das ein Weg, den ihr auch ausprobiert habt?
Also wir haben Hochbeete, wir haben Kräuterspiralen, ist klar, das gehört dazu. Wir sind auf dem Land, wir sind in Tirol, wir haben einen Bauerngarten und ja, das gehört dazu. Das ist aber für uns schon so selbstverständlich, dass wir vergessen, darüber zu reden. Aber die Gäste, die sitzen gerade daneben, der Koch geht raus, schneidet den Schnittlauch ab und packt den drin. Also die sehen das, die sind live dabei. Und aber die Mengen natürlich, was gebraucht werden oder so, das und Tirol, wir sind auf über 1000 Meter, ist natürlich mit dem Anbau nicht so, dass wir das ganze Jahr von den Hochbeeten leben können dürfen.
Dann lass mich was zum Thema Hochbeete sagen, finde ich auch ganz spannend. Wir haben 4. Wir kriegen da logischerweise nicht im Ansatz das raus, was uns mengenmäßig hier unterstützen könnte. Was ich aber genial finde, die Erkenntnis, wir sind ja als Bioland Gold Partner, haben wir uns ja verpflichtet, 90% aller Speisen und Getränke in garantierter, zertifizierter Bio-Qualität. Jetzt haben wir Bio-Erde gekauft für diese Hochbeete, haben da Bio-Keimlinge oder Bio-Pflanzen reingemacht. Es kam Bio raus, durften wir am Ende des Tages aber nicht Bio nennen, weil diese Hochbeete keinen Kontakt zur Mutter Erde haben und deswegen nicht zertifikatstauglich sind. Also das fand ich ganz spannend, aber was ich noch sagen wollte zu dem, was vorher war, Stichwort Kommunikation. Wenn das Thema Nachhaltigkeit, Markus, allgegenwärtig ist, dann kommunizierst du das, dann transportierst du das auch allgegenwärtig überall mit. In unserer Vergangenheit konventionell, wir reden tagtäglich über Servicequalität. Wir reden tagtäglich über Küchenqualität oder was weiß ich was, ja. Und das transportieren wir in all unseren Kanälen, egal ob Social Media, egal ob anderswo in der Welt. Wenn du das Thema Nachhaltigkeit für dich als reale Dimension hast, dann transportierst du und dann sprichst du zu diesem Thema sowieso auch ganz normal, als ob das nur ein ganz normaler Service wäre. Und damit ist auch gewährleistet, dass bei uns im Haus, egal ob Internet oder Social Media, egal wo du bist, wenn du bei uns durchs Haus läufst oder wenn du uns nur im Außen siehst, du kommst an diesem Thema Nachhaltigkeit nicht vorbei. Das ist Punkt 1, weil wir es allgegenwärtig kommunizieren. Dann Stichwort Kommunikation mit Menschen. Menschen, VS-Mitarbeiter, VS-Gast, das sind ja zwei Paar Schuhe. Also intern ist es schon meine Empfehlung und auch meine Erfahrung, ist es schon teilweise ein gebietsmühlenartiger Ansatz, weil das Thema Nachhaltigkeit, ich habe ja bei mir gerade aktuell, ich glaube, 68 Mitarbeiter, wir haben 22 unterschiedliche Nationen, da kommen Leute aus Madagaskar, aus Indien, sonst woher. Jetzt kommen die hier nach Bad Herrenalb und sind mit dem Thema Nachhaltigkeit konfrontiert. Jetzt musst du die erstmal von -10 abholen und musst die erstmal schulen. Ich habe 2017 eine neue Position geschaffen, Stabsstelle Entwicklung nachhaltiges Bewusstsein, die nichts anderes als den Auftrag hat, als uns Mitarbeiter, unsere Partner, Gäste, Kunden immer liebevoll, dominant nach vorne zu schubsen und auf das Thema Nachhaltigkeit zu sensibilisieren. Und was ich auch jedem mitgeben möchte da draußen, es gibt keine No-Gos, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit nicht auseinanderzusetzen. Es spielt keine Rolle, wo man anfängt, was man macht. Es ist nur wichtig, dass man es macht. Und was ich immer als wirklich charmanten Einstieg, als Hilfestellung wahrgenommen habe, das klingt jetzt doof, aber das ist das Thema Berichtswesen. Wenn man sich einmal so einen deutschen Nachhaltigkeitskomitee-Bericht anschaut, das ist wie ein Nachhaltigkeitsaudit. Da hangeln wir uns durch. Das Ganze ist eine Selbstverpflichtung. Und allein, wenn man das macht, wenn man sich selber mal zwingt, sich mit seinem eigenen Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen, dann wird man so intensiv und so schnell in diesen Prozess eingezogen, dass das am Ende des Tages, so war es bei mir, so ist es bei den Kollegen, die ich kenne, dann irgendwo kein Selbstläufer. Aber der Punkt ist, man muss sich auf den Weg machen. Und wenn man auf dem Weg ist, dann gibt's Steine und gibt's sicherlich hier und da falsche Abzweigung, aber entscheidend ist, dass man sich auf den Weg begibt und dass man sich mit Berichtswesen auseinandersetzt und dass man sich überhaupt dem Thema Nachhaltigkeit in jeder Hinsicht auch annähert.
Ich würde das jetzt mal zusammenfassen, was du gerade gesagt hast. Einmal, die DNA muss einfach da sein, man muss das einfach wirklich wollen, ohne da irgendwo etwas machen zu müssen, weil wegen Marketing und so weiter, also DNA muss da sein. Und wenn neue Mitarbeiter hinzukommen, dann muss diese DNA einfach beigebracht, integriert werden. Und wenn das dann da ist, dann wird das ganz automatisch nach außen getragen. Digital oder analog, das passiert dann vollkommen automatisch. Katrin, würdest du das unterschreiben? Sagst du, ist bei uns ähnlich?
Auf jeden Fall würde ich das genauso unterschreiben, wenn die DNA, wie du das gesagt hast, Markus, passt für alle, dann geht das automatisch. Du lebst das, du tust das. Und das kriegt jeder mit. Und darum kann man das aber auch nicht nur als Marketing-Gag machen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das funktioniert. Dass jemand nicht nachhaltig ist, aber nach außen Nachhaltigkeit sagt. Also ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich kann mir das nicht vorstellen.
Habe ich auch damals Zeulenroda Erfahrung sammeln dürfen. Wir haben festgestellt, dass dann die Gäste, die nach Zeulenroda gekommen sind zu uns, die waren teilweise, waren die mit ihrem Bewusstsein weiter als wir. Was ich damit sagen will, ist, dass der Verbraucher, der Markt, ganz schnell merkt, wenn er verarscht wird, Stichwort Greenwashing. Und deswegen ist das Thema Authentizität umso wichtiger. Wenn die Mitarbeiter das nicht tragen, wenn das nicht im Unternehmen gelebt wird, wenn das nicht tagtäglich geatmet wird, dann kannst du dir auf deine Internetseite auf die Stirn schreiben, was immer du willst. Das bringt nichts. Es geht um Authentizität und es geht um Wahrhaftigkeit. Und das ist auch für mich das Elementare. Bio ist für mich die beste Qualität, die es gibt. Das gilt eben auch für alle anderen Bereiche. Und es geht um Authentizität. Es muss von innen kommen, das muss ehrlich sein. Und dann funktioniert das auch. Dann kann man sich den Rest, der kommt von ganz alleine. Wenn man das Ganze aber, und es gibt leider immer noch viele machen es jetzt, weil die Angst haben vor Berichtswesen. Da habe ich schon zweimal was zu gesagt, Stichwort EU Green Deal. Lieferkettengesetz, es wird noch was anderes auf uns zukommen. Weit müssen Betriebe mit 50 Mitarbeitern aufwärts, müssen die Nachhaltigkeitsberichte abliefern. Das ist logischerweise ein Grund, warum man sich damit auseinandersetzt. Aber es gibt immer noch genug, und das sind für mich absolute Scharlatane, die das nur aus Marketinggründen machen. Die schreiben oben Bio drauf und unten schmeißen sie was anderes rein. Aber auch das habe ich schon gesagt, die werden vom Markt relativ schnell abgestraft. Müssen sie auch, denn die schaden im Prinzip der gesamten Werte-Community, was nachhaltig auch ist. Ist eine andere Werte-Community als die Community, die nach wie vor im Hamsterrad rennt und rennt und rennt und rennt und weiß gar nicht, wohin sie rennt.
Ich glaube, auf der einen Seite ist es für den, der das nicht authentisch und vom Herzen her macht, eine enorme Anstrengung, das nach außen zu tragen. Also die Menschen sind einfach, die merken das auf kurz oder lang, ob das jetzt wirklich ehrlich, authentisch und die Wahrheit ist oder nicht. Wir können keinen mehr für blöd verkaufen und sollten wir auch nicht. Und das ist bei dem Thema, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Dann sind wir, meine Lieben, sind wir mit unserem Thema, mit dem Thema Nachhaltigkeit, Wettbewerbsvorteil, Umweltschutz, Imagegewinn und wirtschaftlicher Erfolg am Ende angelangt. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr uns hier eure besten Inhalte mitgegeben habt. Und ich glaube, wir haben was ganz Tolles ins Mikrofon mit reingebracht. An dieser Stelle bleibt mir nichts weiter zu sagen als ganz herzlichen Dank und ich hoffe, wir sehen uns demnächst einmal in Real Life.